Veggie Radio Podcast.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Daniela Böhm von dem Verein Ein Licht der Hoffnung. Willkommen, Daniela.
Hallo Michael, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ich freue mich auch. Daniela, ein Licht der Hoffnung. Was ist das für ein Verein? Was ist die, sind die Hauptaufgaben, sage ich mal?
Ja, ein Licht der Hoffnung. Wir versuchen oder tun so viel wie möglich, um Lebenshilfe zu unterstützen. Also ein Licht der Hoffnung e.V. Wir sammeln Spenden für Lebenshilfe, vor allen Dingen für kleinere Lebenshilfe. Und wir setzen uns für die tierleidfreie Lebensweise ein. Entstanden sind wir aus den Münchner Mahnwachen. Also genau vor 10 Jahren, 2016, entstand die Idee, einen Verein zu gründen. Die Münchner Mahnwachen gibt es schon seit 2014. Und verbunden mit den Mahnwachen, das sind wirklich Mahnwachen im klassischen Sinne für die Tiere, für die Opfer, die dort, hinter diesen Mauern sterben müssen. Und verbunden mit diesen Mahnwachen war von Anfang an eine Spendenaktion für Lebenshilfe. Also der Name Licht der Hoffnung auch deshalb, weil zum einen es sind die Lichter, die dort brennen, sind Lichter des Gedenkens, es sind aber auch Lichter der Hoffnung oder sollen das ausdrücken für eine Welt ohne Tierleid, in denen es den Tieren besser geht, als es ihnen jetzt zum großen Teil geht. Und es sind auch diese Lichter der Hoffnung, weil es halt auch immer mehr Menschen gibt, die sich auf Lebenshöfen, kleiner, größer, wie auch immer, einsetzen und auch diesen so fälschlich und leider genannten Nutztieren ein Zuhause zu schenken. Und deswegen Lichter der Hoffnung, dass es besser wird. Und ja, und wir wollten eben 2016 dann mehr tun. Und da entstand dann die Idee zur Gründung unseres Vereins. Und ja, das haben wir dann gemacht. Und unsere zwei Hauptanliegen, oder das erste Hauptanliegen ist eben Spenden für Lebenshöfe in Not zu sammeln, sei es fehlende Patenschaften, sei es Reparaturen, unerwartet hohe Tierarztkosten, was auch immer. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir uns einsetzen für eine tierleidfreie Welt. Also für eine Welt, die frei ist von menschgemachtem Tierleid. Und wir haben auch eine Broschüre, die ist jetzt schon in der 8. Auflage. Wir sind jetzt gerade in der Planung mit einer Broschüre für vegane Kochrezepte, die wir dann bei Aktionen verteilen. Und ja, so, das sind so die zwei Hauptanliegen oder die zwei Anliegen unseres Vereins.
Auf die Lebenshöfe komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ja. Vorab die Frage, diese Mahnwachen vor den Schlachthöfen, gibt es die immer noch?
Ja, die gibt es immer noch. Die erste, wie gesagt, hat in München 2014 stattgefunden und das hat sich dann sehr verbreitet. Wir hatten dann auch den Mahnwachen-Aktionstag, das war so in den Jahren 2016, 2017, 2018, das fing schon 2015 an. Die Idee war damals von der Iris Pasternak aus der Schweiz. Wir haben dann wirklich so Mahnwachen-Aktionstage gemacht, also so konzertierte Mahnwachen vor Schlachthöfen, dann, das war teilweise also zeitgleich in der Schweiz oder auch in Österreich und eben in Deutschland, in vielen deutschen Städten. Das gab es sehr lange. Es hat sich dann, wie das halt manchmal bei so Aktionen ist, ist auch einfach ein bisschen weniger geworden. Dann kam auch Corona. Corona hat einfach, das war einfach so eine große Bremse. Es ist seitdem nicht mehr so, wie es da vorher mal war, so in diesen Jahren 2015 bis 2019. Aber die Mahnwachen gibt es immer noch. Also ich mache immer noch, oder beziehungsweise wir, unser Verein, die Mahnwachen vor dem Münchner Schlachthof und in Buchlohe. Das ist ein großer Schlachthof, Rinderschlachthof in Bayern. Und ich weiß auch von anderen Städten, also Erlangen macht es auch immer noch. Und dann kam ja auch das Safe Movement aus Amerika. Das heißt, da finden ja auch viele Mahnwachen vor Schlachthöfen statt. Die sind ein bisschen anders aufgebaut oder machen das ein bisschen anders als wir. Aber die Idee oder der Wunsch ist natürlich der gleiche, also für die Tiere einzustehen, ein Zeichen zu setzen, da zu sein, sie ja einfach auch durch die Anwesenheit in Liebe zu begleiten, auch wenn man leider gar nichts mehr für sie tun kann. Und es ist auch einfach wirklich dieses Nein zu diesem Unrecht zu sagen und da Flagge zu zeigen für die Tiere. Also das ist so. Und wie gesagt, da ist Safe Movement nicht anders als unsere Aktion. Wie gesagt, das läuft ein bisschen anders ab, aber es ist ähnlich. Und also da ist nach wie vor, tut sich da sehr, sehr viel.
Kommst du denn mit den Leuten bei so einer Mahnwache auch ins Gespräch, beziehungsweise was kommen da auch für Leute? Wer sieht euch?
Ja, unbedingt. Und das ist natürlich eine richtige Frage. Also ich meine, ich muss vielleicht erstmal auch so sagen, also mir ist schon oft bekomme ich zu hören, ja, was oder habe ich zu hören bekommen, ja, was soll das denn bringen, sich vor einen Schlachthof zu stellen mit ganz vielen Kerzen und Bildern und was soll das bringen? Und ich antworte da immer am liebsten mit diesem Satz, dem auch der Bertolt Brecht zugeschrieben wird: Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ja, und für mich ist es ein Zeichen zu setzen, einzustehen für die Tiere. Es ist richtig, ich kann in dem Moment nichts für sie tun. Ich kann nicht verhindern, dass sie diesen Weg gehen müssen. Ich kann das nicht verhindern, aber ich kann ein Zeichen setzen und den Menschen, die an diesem System beteiligt sind, ob das jetzt die Fahrer der Tiertransporter selbst sind, die Fahrer der Fleischtransporter, die Restaurantbesitzer, die zum Beispiel im Münchner Schlachthof dann einkaufen fahren, die Mitarbeiter, wer auch immer, ich kann ein Zeichen setzen und sagen, das ist nicht richtig, was ihr tut. Also das heißt, Bewusstsein schaffen, versuchen die Leute wach zu rütteln. Natürlich bekommen wir immer wieder von vielen einen Vogel gezeigt und oder werden ausgelacht oder was auch immer. Aber mir geht's, weil ich sage immer, ja, nichts tun bringt nichts. Ja, also tue ich etwas. Und das Mindeste, was ich tun kann, ist, dass ich für die Tiere einstehe, dass ich ein Zeichen setze, dass ich ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und all die Menschen, die da schon mit dabei waren bei den Mahnwachen, die sehen das ebenso. Es ist ein Zeichen setzen gegen ein System, was so furchtbar ist und so voller Leid und so grauenvoll. Und da muss man einfach Nein sagen. Und ja.
Also ich kann immer nicht verstehen, wie das jemand essen kann überhaupt, dieses Leid. Also es ist ja in der Zwischenzeit bekannt, was da so abgeht in so Schlachthöfen. Was sind das? Habt ihr euch mal dafür interessiert, was das für Menschen sind, die in diesen Schlachthöfen arbeiten?
Ja, natürlich. Also es ist ja auch so, weil du mich das jetzt, entschuldige, vorhin auch noch gefragt hattest, ja, kommt ihr da auch ins Gespräch mit Leuten? Also in München unbedingt, in Buchloe auch, aber eher bedingt, weil der Buchloer Schlachthof, es ist ein reiner Rinderschlachthof, der liegt außerhalb von der Stadt, also so am Ende von einem Gewerbegebiet. Das heißt, da kommen wirklich kaum Passanten da vorbei. Aber der Münchner Schlachthof hat einfach auch diese Besonderheit, dass er mitten in der Stadt liegt, nämlich im sogenannten Schlachthofviertel. Er ist nicht weit vom Oktoberfest entfernt. Deswegen machen wir auch immer eine Mahnwache mit einer Ampelaktion. zum Oktoberfest. Da kann ich dir gerne nachher auch mehr darüber erzählen. Aber was ich sagen will, ist, dass es ist zwar keine vielbelaufene Straße, aber das liegt wirklich mitten in der Stadt. Also der liegt hinterm Arbeitsamt, diesem Jobcenter.
Ja.
Da ist daneben, direkt neben den Treibgassen, ist jetzt seit ein paar Jahren ein riesen Edeka. Ja, und wir haben uns schon oft gefragt, wenn dass die Leute da einfach vorbeigehen, und weil man hört wirklich die Rinder rufen, wenn sie ausgeladen werden, wenn sie in den Treibgassen stehen, und dass die Leute da einfach vorbeigehen, so als, ja, als wäre nichts, so ungefähr. Aber wir haben uns schon mit vielen, vielen Anwohnern unterhalten, die da, die das auch ganz, ganz schlimm finden, wo auch einige von denen schon fleischlos leben. Und ich hatte erst bei der letzten Mahnwache im September zum Oktoberfest auch ein sehr nettes Gespräch mit einem jungen Paar. Da hat das Mädchen zu mir gesagt, ja, weil es eure Aktionen gibt, ich bin jetzt auch vegan geworden und mein Freund ist jetzt auch auf dem Weg dazu. Das sind viele Leute, die dort in der Umgebung auch wohnen, ja.
Ja.
Und wir haben immer wieder viele Gespräche mit Passanten, konstruktive Gespräche und natürlich auch, ja, nicht so konstruktive Gespräche, beziehungsweise einfach Unverständnis, oder man bekommt einfach irgendeine patzige Bemerkung hingeworfen, oder ja, wird angemeckert, oder keine Ahnung. Also da habe ich schon sehr, sehr viel erlebt, aber es ist immer unterschiedlich. Also es gibt auch wirklich Mahnwachen, wo ich dann auch sag, ja, so eine Mahnwache ist immer schwer, ist völlig, also völlig gleich, aber es ist natürlich schon manchmal ein Unterschied, wie sind die Leute, mit denen man spricht, ja, bekommt man da Zustimmung, gab es diesmal mehr Zustimmung, mehr Daumen hoch, oder gab es mehr, ja, gemeine Kommentare oder gar keine Offenheit für die Belange der Tiere. Also das ist wirklich tatsächlich ganz unterschiedlich, aber wir haben immer wieder Gespräche, und ganz am Anfang, das muss ich auch dazu sagen, weil du gefragt hast, wie ist das, diese Mitarbeiter, die dort arbeiten. Also wie wir die ersten Mahnwachen gemacht haben, die gingen ja damals 36 Stunden sogar, also es waren die ersten beiden. Und die Großen eben immer so 20 bis 24 Stunden. Und da waren natürlich die Mitarbeiter, weil es wirklich ein absolutes Novum war, die kamen alle raus und guckten und schauten, und viele, ja, viele ist jetzt übertrieben, aber einige sind auch mit uns ins Gespräch gekommen, und da war es auch, naja, ich würde jetzt mal sagen, hauptsächlich Unverständnis oder auch einfach nicht sehr schöne Bemerkungen. Aber ich kann mich an zwei Gespräche erinnern, also die sind mir wirklich in Erinnerung geblieben. Das eine war ein junger Mann, das war dann irgendwann, der kam dann nach Schichtdienst raus, irgendwann am frühen Nachmittag. Und der stand dann ganz nachdenklich vor denen, weil wir haben da immer so Bilder auf dem Boden ausgelegt, neben den Schildern auch, die wir halten. Und die sind halt vor diesen ganzen Grabkerzen. Das sind wirklich sehr, sehr viele immer. Und der stand da so und guckte so ganz, ganz nachdenklich und wirklich von einem Bild zum nächsten. Und dann habe ich ihn angesprochen, dann habe ich gesagt, arbeiten Sie da drinnen? Dann meinte er ja. Und dann habe ich halt so gefragt, und ich sage, ja, tun Ihnen die Tiere denn nicht leid? Und dann hat er gesagt, ja, am Anfang war das schon so. Der arbeitete also ungefähr erst seit 2 Monaten dort drinnen, also in der Zerlegung, glaube ich. Und ja, hat er gesagt, ja, am Anfang schon, die ersten 4 Wochen und so. Ja, hat er gesagt, aber das hat dann aufgehört. Also das als Beispiel, dass man sieht, man verroht da drin. Ja, es ist wirklich eine Verrohung, die da passiert. Und dann kann ich mich eben an ein Gespräch erinnern mit einem Syrer, der war auch sehr offen und hat mit uns gesprochen und so. Und dann habe ich gesagt, naja, ich sagte aber, und der hat uns eben erzählt, ja, er hat Familie, zwei Kinder und er hat keinen anderen Job bekommen. Er hat das wirklich aus Notwendigkeit gemacht, nicht weil er das unbedingt machen wollte. Der hat auch zu uns gesagt, hat er gesagt, ja, finden Sie mir einen anderen Job, ich mache sofort was anderes. Was ich damit sagen will, das sind nicht alles, wie soll ich sagen, per se böse
Brutale.
Menschen, die da drinnen arbeiten, ja, oder brutale Leute, die da, keine Ahnung, irgendwelche furchtbaren Gelüste ausleben. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Verstehst du, was ich meine? Das sind nicht alles automatisch. Ich will jetzt da niemand in Schutz nehmen, bitte auch nicht missverstehen, ja. Letzten Endes natürlich dir oder mir fehlt jegliches Verständnis, ja, weil ich mir sage, oder du wahrscheinlich auch, naja, dann kehre ich halt lieber eine Straße, ja. Also,
Ich wollte gerade sagen.
oder mach Müllfahrer, ja, gar keine Frage. Also ich will, wie gesagt, nur es ist halt wirklich so, ich glaube halt, und ich habe mich da schon viel unterhalten, auch mit Aktivistinnen, ich glaube halt, dass der Anteil der Leute dort, die wirklich, wie soll ich denn sagen, also was Krankhaftes haben, denen das einfach überhaupt, wie soll ich denn sagen, nichts ausmacht, oder die wirklich auch irgendwo krank sind und denen, weiß ich nicht, Blutvergießen, die das gut finden, oder ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass der Prozentsatz, weil man sagt ja so oft, ne, wie kann jemand, die sind ja alle krank, ja. Aber ich glaube, dass der Prozentsatz nicht so hoch ist. Ich glaube, es gibt einen ganz hohen Prozentsatz hingegen von Leuten, die. Also das habe ich auch schon oft, oft, oft in Gesprächen mitbekommen. Da war der Vater halt schon Metzger. Dann hat der Sohn halt auch, hat auch eine dementsprechende Lehre gemacht. Dann die Einstellung ist die, ja, die Leute essen ja Fleisch, der Mensch braucht Fleisch, ja, irgendjemand muss die Arbeit machen, ja. Also das heißt, für die ist es eine Art von Normalität. Die sind in so einem System aufgewachsen. Der Mensch braucht Fleisch, um Fleisch zu haben, muss das Tier geschlachtet werden. Und ja, und irgendjemand muss es machen. Und ich sag mal so, natürlich fehlt da, ich weiß gar nicht, was fehlt da alles. Also jegliches Bewusstsein für ein fühlendes Lebewesen. Gar keine Frage. Nur wie gesagt, für die gehört es zum System dazu und ja, irgendjemand muss die Arbeit zu machen und Arbeit machen und dass die natürlich alle, wie soll ich sagen, gewissermaßen verroht sind oder roh sind oder dann völlig verroht werden, das auf jeden Fall, ja, weil sonst kannst du dort ja nicht stehen. Es geht ja gar nicht anders. Also, ja.
Also bevor ich einen Fuß in den Schlachthof setzen würde, würde ich freiwillig alle Straßen meiner Stadt kehren. Zum
Ich
Beispiel.
verstehe. Ja, absolut, absolut,
Lass uns
absolut.
auf etwas Freundlicheres zu sprechen kommen, und zwar auf die Lebenshöfe. Da kümmert ihr euch ja auch drum, ihr unterstützt das Prinzip eines Lebenshofes für alle die zwar Lebenshof kennen, aber nicht wirklich wissen, was es ist. Was ist es denn, so ein Lebenshof?
Ja, also ein Lebenshof ist, also vielleicht also zur besseren Erklärung nochmal auch, es hieß früher immer oder man nannte die Gnadenhöfe. Mittlerweile, das sagen auch immer noch viele Leute, aber das ist einfach vollkommen falsch, und Lebenshof deshalb, weil es ist eben, es ist nicht so, dass du Mensch dem Tier die Gnade erweist, dass es leben darf. Ja, das ist der völlig verkehrte Ansatz, sondern ein Lebenshof ist eben ein Ort, wo vor allen Dingen auch die sogenannten, leider fälschlich genannten Nutztiere einfach leben dürfen, um ihrer selbst willen. Ja, nicht weil ich Mensch ihnen das gestatte, weil sie das jetzt dürfen. Nein, sie sind einfach da um ihrer selbst willen, und so ein Lebenshof ermöglicht es den Tieren, ein Leben um ihrer selbst willen zu führen. Und das sind Lebenshöfe. Deswegen der Ausdruck Gnadenhof ist wirklich vollkommen falsch. Und ja, aber auf Lebenshöfen gibt's ja alle möglichen Arten von Tieren, von Hunden, Hühnern, Schweinen, Rindern, bis aber auch Katzen oder Tauben oder also Mai, es gibt zum Beispiel Lebenshöfe, die haben Schwerpunkt vielleicht auf Rindern oder auf Schweinen, oder die anderen haben es vielleicht auf Straßenhunde. Also das ist auch ganz unterschiedlich, aber ganz grundsätzlich, oder zum Beispiel auch Pferde, ja. Aber ganz unterschiedlich eigentlich, wo da ein Lebenshof seinen Schwerpunkt legt oder ob das einfach bunt gemischt ist.
Merken die Tiere eigentlich, dass sie auf einem Lebenshof leben? Kann man das feststellen?
Also ich kenne sehr viele Bilder, Videos. Ich war natürlich selbst auch schon natürlich auf Lebenshöfen. Aber sag ich mal, in dem Moment, wo zum Beispiel eine Kuh, die immer nur im Stall war, und die spürt das erste Mal frisches Gras unter ihren Hufen, und also die freuen sich wirklich unglaublich, ja. Und ich bin davon überzeugt, dass die Tiere das spüren, auch wenn sie es nicht jetzt vielleicht sagen, aber dass die sehr schnell spüren, dass die jetzt an einem Platz sind, wo sie in Sicherheit sind. Da bin ich von überzeugt, ja.
Das
Und
glaube
wie
ich
gesagt,
auch. Wie kann man euch unterstützen als Verein?
also wir sind natürlich als Verein auf Spenden angewiesen, und unsere Arbeit ist nur möglich durch die Menschen, die an uns glauben, an unsere Arbeit, und wir spenden eben zielgerichtet. Das heißt, wir haben durch auch einfach unsere langjährige Arbeit und Erfahrung arbeiten wir mit oder versuchen, möglichst viele Lebenshöfe zu unterstützen. Das sind aber Lebenshöfe, auch mit denen ich wirklich in Kontakt bin, die ich kenne und wo ich einfach auch weiß, okay, da wird jetzt das dringend gebraucht oder da wird das dringend gebraucht. Und das macht uns halt auch ein bisschen aus, weil natürlich kann man auch einfach sagen, naja, ich spende jetzt dem Lebenshof XY 15 Euro, ja. Oder man könnte aber auch sagen, okay, ich spende 15 Euro an ein Licht der Hoffnung, und dann weiß ich, dass ein Lebenshof, wenn der einen bestimmten Bedarf hat, zum Beispiel für eine Tierarztrechnung, dann trägt mein Geld dazu bei, dass dann diese Tierarztrechnung bezahlt werden kann. Ja, also es ist quasi, wie soll ich sagen, es kommt halt sozusagen in einen Topf, und dadurch kommt es dann, ja, es ist sozusagen zielgerichtet.
Ihr habt ja auch eine Webseite, ein Licht der Hoffnung. Da kann man sich auch weitere Informationen holen.
Ganz genau, einlichterhoffnung.de, genau. Und da sieht man auch wirklich, wir haben dann einen Button, also geförderte Projekte. Da ist also auch genau aufgeführt, was wir in all den Jahren, in diesen 10 Jahren, schon alles so auf die Beine stellen konnten. Natürlich nur dank unserer Mitglieder und unserer Spenderinnen. Wir haben zum Beispiel jetzt im Frühjahr 500 € gespendet an Kuhklang für den Bau von einem Ziegenhaus. Das sind gerettete Bergziegen, die dort unterkommen werden. Wir haben jetzt erst wieder 250 € an Ferkelfroh gespendet. Das ist ein österreichischer Lebenshof, auf dem nur Schweine leben, die umgezogen sind und die ganz dringend Geld brauchen. Wir haben auf eigenen Pfoten gespendet für Tierarztkosten. Die haben sehr viele Hunde, alle gerettet aus Ost- und Südeuropa. Und da fallen eben immer wieder sehr hohe Tierarztkosten an. Und wir spenden dann eben das Geld eben, wie gesagt, zielgerichtet für bestimmte Bedarfe. Es ist heutzutage aber auch so, und das ist auch seit Corona sehr, sehr auffällig, und auch mit Beginn des Ukraine-Kriegs, die Leute haben tatsächlich weniger Geld, weil natürlich auch die Lebenshaltungskosten immer teurer werden. Und in Lebenshöfen sind viele, viele Patenschaften weggebrochen. Das heißt, wir unterstützen auch ein paar Lebenshöfe mit monatlich regelmäßig für fehlende Patenschaften.
Ja, ja. Ja, also das wird ja wahrscheinlich auch nicht besser werden, denn es wird ja alles teurer, machen wir uns nichts vor. Das fängt ja beim Benzin schon an, also wer soll sich das eigentlich noch leisten können?
Genau, absolut, ja, absolut.
Daniela, das war jetzt mal ein toller Einblick in den Verein, ein Licht der Hoffnung. Ich bedanke mich dafür. Wir werden sicher nicht das letzte Mal zusammen gesprochen haben. Da gibt es bestimmt noch das ein oder andere garantiert zu berichten. Aber ich will es jetzt auch nicht zu lang machen. Daniela Böhm, ein Licht der Hoffnung. Du hast die Webseite schon genannt, .de. Da kann man, wenn man möchte, sich etwas spenden oder sich weitere Informationen holen. Dankeschön und alles Gute für den Verein, für dich natürlich auch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ja, ich sag ein ganz herzliches Dankeschön, Michael. Vielen Dank für das Interesse. Dankeschön. Danke an die Zuhörer. Ja, bis zum nächsten Mal,
Bis zum
Michael.
nächsten Mal, ja.